Das Thema der heutigen Predigt ist ja in unserem Programm vorgegeben und da heißt es, der Geist der Liebe, Liebe denkt. Und als Predigttext haben wir einen Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief, dem Kapitel 14, die Verse 14 bis 25 und ich möchte jetzt am Beginn dieser Predigt gemeinsam mit uns diesen Text lesen. Ihr könnt in euren Bibeln mitschauen, 1. Korinther 14, oder er sollte auch hier an der Wand sein. 1. Korinther 14, ab Vers 14. Schauen wir, ja. Denn wenn ich in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott bete, verstehe ich nicht, was ich rede. Wie verhalte ich mich nun richtig? Ich will beten, was Gottes Geist mir eingibt. Aber ich will beim Beten auch meinen Verstand gebrauchen. Ich will Loblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt, aber ebenso will ich beim Singen meinen Verstand einsetzen. Wenn du Gott nur in unbekannten Sprachen anbetest, die sein Geist dir eingibt, wie soll jemand, der diese Sprache nicht versteht, dein Gebet mit einem Amen bekräftigen? Er weiß doch gar nicht, was du gesagt hast. Da kann dein Gebet noch so gut und schön sein, dem anderen nützt es überhaupt nichts. Ich bin Gott dankbar, dass ich in unbekannten Sprachen reden kann, und zwar mehr als ihr alle. In der Gemeinde aber will ich lieber 5 Worte mit Vernunft reden, damit ich die Zuhörer unterweisen kann, als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Liebe Brüder und Schwestern, seid, was eure Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Im Bösen, darin sollt ihr unerfahren sein wie Kinder. In eurer Vernunft aber sollt ihr reife, erwachsene Menschen sein. In der Heiligen Schrift heißt es, ich will zu diesem Volk in fremden, unbekannten Sprachen reden, aber sie wollen nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das Reden in unbekannten Sprachen ist also ein Zeichen Gottes, allerdings nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Das prophetische Reden in Gottes Auftrag dagegen ist kein Zeichen für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Stellt euch vor, die Gemeinde versammelt sich und jeder redet in einer anderen, unbekannten Sprache. Nun kommt jemand dazu, der das nicht kennt, oder einer, der noch kein Christ ist. Wird er nicht sagen, ihr seid alle verrückt? Wenn er dagegen alle in verständlichen Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremder kommt dazu, wird ihn dann nicht alles, was er sagt, von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Was er bis dahin sich selbst nie eingestanden hat, wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird auf die Knie fallen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich mitten unter uns. Der Geist der Liebe, Liebe denkt, ich möchte kurz beten mit uns. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Herr, und du hast uns auch einen Verstand gegeben. Danke, Herr, dass wir unseren Verstand auch benutzen dürfen, um dich zu verstehen, um mit dir zu reden, um von dir zu reden. Ja, Herr, du hast uns Worte gegeben, du hast uns eine Sprache gegeben, viele Sprachen sogar in dieser Welt. Und wir dürfen diese Sprache auch benutzen, um dich groß zu machen in der Welt, um dich bekannt zu machen unter den Menschen. Und so wollen wir auch jetzt, Herr, von dir und von deinem Geist das empfangen, was du uns heute sagen willst. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist mit diesem Text, ob ihr das alles so verstanden habt. Ich gebe schon zu, mir ist es nicht ganz einfach gefallen, wie ich diesen Text gelesen habe und mir gedacht habe, darüber sollen wir jetzt eine Predigt hören. Der Geist der Liebe, Liebe denkt. Wir haben ja im Mai sozusagen den Monat der Liebe. Im ganzen Mai haben wir Predigten zum Thema der Geist der Liebe. Der erste Sonntag im Mai war der Geist der Liebe, Liebe bleibt. Oder letzten Sonntag, wieder Christian Bensel, der Geist der Liebe, Liebe spricht deutlich. Heute der Geist der Liebe, Liebe denkt. Und nächstes Mal, nochmals nächsten Sonntag, der Geist der Liebe, Liebe ordnet. Der Mai, sozusagen der Monat des Geistes, aber auch der Monat der Liebe, sagt man ja so. Der Mai ist auch ein beliebter Monat zum Heiraten. Ich kenne zwar keine Statistik, aber jedenfalls sagt man so. Und wenn so ein schöner Tag ist, bietet sich das natürlich an. Wir wollen also im Mai diese verschiedenen oder verschiedene Rollen des Geistes näher betrachten. Das war, nehme ich mal an, der Hintergedanke von Christian für diese Predigtserie. Der Geist der Liebe, Liebe denkt. Ist das nicht ein grundsätzlicher Widerspruch? Liebe macht blind, sagt man vielleicht oder hört man so. Wenn man liebt oder verliebt ist, schaltet man den Verstand aus. Liebe und Denken, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt in eurem Leben. Ich könnte da jetzt schon auch ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen, möchte ich euch ersparen. Aber es gibt schon Situationen, wo Liebe und Denken nicht so ganz zusammenpasst. Paulus fordert uns aber offensichtlich auf hier. Doch zunächst spricht Paulus einmal in diesem Text sehr ausführlich auch über die Zungenrede. Und diesen Aspekt hat Christian letzten Sonntag ja schon näher betrachtet. Er hat darüber gesprochen, über die Zungenrede, über verständliches Reden. Und so möchte ich heute nicht näher darauf eingehen. Es ist auch ein für mich nicht ganz einfaches Thema und so bin ich froh, dass das der Christian letzten Sonntag schon näher betrachtet hat. Aber im Vers 15 sagt Paulus, wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Paulus beschreibt also in diesem Vers zumindest zwei verschiedene Arten zu beten oder zu singen. Mit dem Geist und mit dem Verstand. Das ist also nicht unbedingt dasselbe, mit dem Geist beten, mit dem Verstand beten. Aber ist es auch ein Widerspruch? Geist und Verstand sollte nicht gerade der Geist oder mit dem Geist beten und der Verstand zusammenpassen? Paulus beschreibt hier jedenfalls das Gebet im Geist als ein Gebet, wo er offensichtlich, so wie es er auch von sich selber beschreibt, ja, ich möchte fast sagen in einer Art, ich weiß es nicht, Ekstase oder wie auch immer, auf jeden Fall Worte benutzt, die andere Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht verstehen würden. Also als Beispiele in einer Gemeinde, wenn Menschen hier sind, heute ist sie ein bisschen überschaubar, sind unsere Reihen, ich weiß nicht, ob jemand heute zum ersten Mal hier ist, glaube ich nicht, ich glaube alle Gesichter irgendwo schon mal gesehen zu haben. Aber wenn man in einer Gemeinde Gäste hat, Menschen, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, und dann beten wir alle in Sprachen oder mit Worten, die Menschen nicht verstehen, was würden sich die Menschen denken? Ja, dann denken sie sich, heute sind ein bisschen verrückt, ja, vielleicht. Aber sie würden nicht viel haben davon. Ich erinnere mich an einen Pfingstgottesdienst vor ein paar Jahren, den habe ich in Rumänien erlebt. Da waren aber mehr Menschen als hier. Saal war nicht viel größer, aber es waren ungefähr 1000 Leute, ganz eng sind wir gesessen. Der Gottesdienst hat viele Stunden gedauert und ich habe eigentlich, ja, außer Christus und Danke, praktisch nichts verstanden. Aber ich habe trotzdem diese Stimmung auch erlebt und gespürt, keinen Menschen gekannt rund um mich. Aber es war ein tolles Erlebnis. Ich habe aber zumindest, sage ich mal, ja, von Jesus was gewusst. Das war schon eine große Hilfe. Aber wenn jetzt Gäste hier sind oder wenn ich da völlig ohne diesen Wissen gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht, die sind ein bisschen verrückt. Jedenfalls sagt Paulus hier, auf der einen Seite beten mit dem Verstand oder beten mit dem Geist. Warum beten mit dem Geist? Warum beten mit dem Verstand? Er macht ja das Beten mit dem Geist nicht schlecht. Das hat seinen Platz. Das hat er sicher auch getan, vielleicht alleine, vielleicht wenn sie nur unter sich waren, die Apostel, die Jünger, wo und wie auch immer. Aber er sagt dann später im Vers 19 auch einen Grund, warum man eben speziell, wenn Menschen unter uns sind, die Jesus nicht kennen, warum wir dann auch mit dem Verstand beten sollen. Im Vers 19 sagt er, ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, als, ja, und da sagt er jetzt warum, damit ich auch andere unterweise. Und das will er eben lieber tun, als 10.000 Worte in Zungen. Es geht also darum, dass wenn er betet, möchte er, dass die anderen Menschen das auch verstehen, wenn sie neben ihm sind. Es geht also um das Verstehen der anderen. Und das möchte er tun aus Respekt, aus Liebe zu den anderen Menschen, weil ihm die eben nicht egal sind. Daher der Geist der Liebe. Dieser Geist der Liebe leitet Paulus an, an die Menschen, die neben ihm stehen, zu denken und sozusagen auch für sie zu beten, dass sie es eben verstehen. Und damit sind wir genau bei unserem Thema. Der Geist der Liebe, Liebe denkt. Dieser Geist der Liebe, den wir bekommen haben, den wir für die anderen Menschen auch haben sollen, dieser Geist soll auch uns zum Denken anregen oder unser Denken, unseren Verstand benutzen lassen. Also nicht das Hirn ausschalten, so wie man es vielleicht tut, wenn man verliebt ist. Hier geht es ja auch nicht um ein kurzfristiges Verliebtsein, sondern dieser Begriff der Liebe ist so unheimlich vielfältig, gerade in unserer Sprache und in unserem Sprachgebrauch. Hier geht es also um den Geist der Liebe. Warum denkt also dieser Geist der Liebe? Im Vers 14, das war der erste Vers, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber, und jetzt sagt Paulus eben einen Grund, aber, was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wenn er also im Geist betet, dann mag er eine durchaus intensive Beziehung zu seinem Herrn haben. Das mag durchaus wichtig sein. Aber es wird, jedenfalls in seinem Umfeld, keine Frucht bringen können. Es bleibt ohne Frucht. Und wir können davon ausgehen, dass unsere eigentliche Aufgabe hier in dieser Welt ja ist, Frucht zu bringen, so wie es zum Beispiel in Johannes steht, Johannes 15, Vers 2, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Reben, die keine Frucht bringen, wird er nicht brauchen. Die wird er wegnehmen. Und so ist auch unser Auftrag, hier eben Frucht zu bringen. Und da müssen wir uns eben überlegen, wie können wir Frucht bringen. Und das können wir eben nicht, indem wir so reden, dass uns die Menschen rundherum nicht verstehen. Wir sollen also eine Sprache verwenden, die die anderen verstehen. Das mit den Sprachen, das ist ja so ein Problem. Wenn ich da an die Schule denke, wo wir Englisch gelernt haben, manchmal habe ich auch die Leute da in Babel, die den Turm gebaut haben, so ein bisschen verdammt, ja. Wieso haben die den Turm bauen müssen? Seitdem gibt es die vielen Sprachen, sonst hätten wir vielleicht nur eine. Weiß ich nicht, das wäre doch viel einfacher. Aber jedenfalls muss man ja verstehen, zumindest in Englisch, was denn da geredet wird, wenn man das lernt. Mir nicht so einfach gefallen, die Vokabeln, 3 Seiten bis zum nächsten Tag sollte man können. Habe ich schon noch mal das Vokabelbuch da unter den Kopfpolster gelegt, in der Bibel steht er, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Hat auch nicht viel genützt. Später mit Französisch oder Latein war das auch nicht einfacher. Jedenfalls, wenn der Lehrer dann in einer Sprache redet, die ich nicht verstehe, habe ich nichts davon. Dann werde ich auch nicht verstehen, was er denn meint. Also entweder muss ich seine Sprache lernen oder er redet in meiner Sprache, eins von beiden. Sonst funktioniert das nicht. Und diese Beispiele gibt es immer wieder. Ich unterrichte auch am Wifi. Und wenn ich dort jetzt Worte verwende, die die Teilnehmer nicht verstehen, dann werden sie nicht kapieren, was ich da eigentlich ihnen erklären sollte. Ähnlich ist es, wenn ein Arzt in seiner Sprache, wie er vielleicht mit den Kollegen redet, wo jetzt das zweite Wort lateinisch ist, wenn ein Arzt in dieser Sprache mir meine Krankheit erklärt, werde ich wahrscheinlich auch nichts verstehen. Ein Arzt, der respektvoll mit mir umgeht oder der mich in diesem Sinn liebt, wie es hier beschrieben ist, der wird sich bemühen, Worte zu gebrauchen, die ich verstehe. Oder 2 Computerspezialisten, wenn die miteinander reden, versteht vielleicht der Heinz was oder der eine oder andere oder der Donat, aber ich nicht. Oder 2 Finanzexperten. Bruder von mir ist Finanzexperte, der hat schon mal ein paar Mal versucht, mir da so Dinge zu erklären, die da in Linz oder Salzburg passiert sind zum Beispiel, verstehe ich nicht, auch manche Politiker nicht, glaube ich. Aber jedenfalls verwenden die eine Sprache und Begriffe, die ich nicht verstehe, und dann hilft es mir nichts. Das Zuhören bringt keine Frucht, ich kapiere es nicht. Und genau das will Paulus aber, dass unser Gebet Frucht bringt. Heute ist ja Pfingsten, der Thomas hat schon einige Male auch erwähnt, in den Liedern ist es erwähnt worden, und so möchte ich heute auch dieses Pfingstereignis etwas näher betrachten, das uns in Apostelgeschichte 2 ja ausführlich berichtet wird. In Apostelgeschichte 2, die ersten 13 Verse, möchte ich jetzt gemeinsam mit uns lesen, hat uns der Lukas das eben dokumentiert und aufgeschrieben und festgehalten, was an diesem Pfingsttag in Jerusalem passiert ist. Also an diesem Tag, auf dem unser Pfingstfest beruht. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die Gegend von Kyrene in Libyen, und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Sie sind sozusagen betrunken. Da waren also viele Menschen beisammen in Jerusalem. Menschen, Juden aus den unterschiedlichsten Regionen der damaligen Welt, die natürlich alle eine Muttersprache gehabt haben in ihren jeweiligen Regionen, eine unterschiedliche. Das Fest war ein wichtiges jüdisches Fest, Schawot. Das wird genau 7 Wochen nach dem Pessachfest gefeiert. Und da kommen die eben alle zusammen. Und plötzlich hören diese Menschen, die da von überall herkommen, hören die Einheimischen reden, also die, die da gewohnt haben, reden auf einmal in ihren Sprachen. Also für die, die dies gesprochen haben, war die Sprache fremd. Aber für die, die es gehört haben, die haben die Sprache verstanden und die haben auch das Loben Gottes in dieser Sprache verstanden. So, und das ist also jetzt die Situation zu Pfingsten. Da kommt der Geist vom Himmel und die Menschen, die da wohnen, fangen plötzlich an, in ihnen fremden Sprachen zu reden, so dass eben einige sagen, ja, die werden ja wohl ein bisschen zu viel vom Alkohol erwischt haben. Und in dieser Situation steht Petrus auf und hält seine Pfingstpredigt. Und das ist für mich interessant zu sehen, wie Petrus hier seine Predigt auch beginnt und wie er hier sozusagen jetzt zu diesen Menschen spricht, vor allem zu jenen, die gesagt haben, naja, die werden ja wohl ein bisschen verrückt sein. Das lesen wir in den nächsten Versen. Da trat Petrus auf mit den 11 Jüngern, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Ohren zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die 3. Stunde am Tage. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und jetzt zitiert er aus dem Prophet Joel, aus dem Alten Testament, das damals ja in den Büchern war, die die Juden sehr gut gekannt haben, das sie auch akzeptiert haben, vor dem sie Respekt gehabt haben. Und Petrus holt die Menschen also sozusagen ab in ihrem Denken, indem er eben diesen Propheten hier zitiert. Und da sagt er jetzt wörtlich, das sind aus Joel 3 die ersten Verse, und es soll geschehen, also das kann man schon im Alten Testament lesen, und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Petrus holt also die Leute in ihrem Denken bei dem Propheten ab und er sagt, das, was ihr jetzt gerade hier erlebt, ist nicht was, was mit Trunkenheit zu tun hat. Das ist auch jetzt keine neue Religion oder was auch immer, sondern das ist genau das, was jetzt passiert, was der Prophet vor Jahrhunderten schon vorhergesagt hat, was er vorhergesehen hat. Petrus holt also die Menschen ab. Ihm sind die Menschen, die dazuhören, auch jene, die da vielleicht kritisch geantwortet haben, auch jene, die vielleicht gesagt haben, das verstehe ich nicht oder die sind verrückt. Zu denen spricht er. Und zu denen spricht er so mit solchen Worten, dass sie es verstehen. Mit Worten, in dem Fall sogar wörtlich, aus dem Alten Testament. Er argumentiert also mit dem Verstand. Mit dem Verstand, der ihm gegeben ist. Für mich übrigens faszinierend, Petrus ein Fischer, der hat nicht studiert, was wir so wissen. Aber trotzdem hat ihm Gott dieses Wissen gegeben, dass er so predigen kann, dass er so zu den Menschen reden kann. Er redet also mit dem Geist der Liebe. Er redet, indem er denkt. So wie es unser Text heute auch ist. Und warum tut er das? Aus Liebe zu den Zuhörern. Aus Liebe zu den Menschen, die ihm zuhören. Er begründet sogar das, dass die nicht angetrunken sind, sozusagen mit Verstand oder mit einem an sich ja logischen Grund, der offensichtlich damals eben logisch war. So wie er sagt, Vers 15, diese sind nicht betrunken, wie er meint. Ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Also nicht einfach, sie sind nicht betrunken, sondern er begründet es. Offensichtlich war es damals nicht üblich, um diese Zeit schon zu trinken. Und Petrus geht es aber jetzt nicht nur darum, dass er das begründet mit der Stunde oder dass er den Propheten Joel zitiert, sondern er hat einen eigentlichen Kern in seiner Botschaft. Das ist ja nur das Abholen der Menschen. Da ist noch kein Warum drinnen. Und jetzt kommt er zu dem eigentlichen Warum in den Versen 22 bis 24. Da sagt ihr, Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Petrus schlagt also unmittelbar die Brücke zu Jesus. Das ist der Kern der Pfingstbotschaft. Das ist der Kern auch unserer Botschaft. Jesus ist die Brücke. Er hat ja sogar unter den Menschen gelebt, zu denen Petrus da spricht. Die haben die Wunder erlebt. Aber Petrus erklärt ihnen das jetzt eben, dass diese Wunder einen Zusammenhang haben mit dem Kreuz und mit dem Auferstehen, mit dem vom Tode auferweckt werden. Und selbst das vom Tode auferweckt werden, naja, das wird ihnen auch nicht so einfach gefallen sein, das zu verstehen. Und selbst das begründet er jetzt wieder in den nächsten Versen mit einem Abschnitt aus dem Alten Testament. Und zwar mit Worten, die der König David gesprochen hat. Und vor David haben sie ja den allergrößten Respekt gehabt, ihr großer König, der Israel damals geeint hat. Und da zitiert Petrus aus dem Psalm 16, die Verse 8 bis 11, zitiert Petrus den David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst mich, also David, nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Petrus argumentiert hier also mit David, der diesen Psalm ja geschrieben hat. Und dieser David hat vorhergesehen, dass aus seinem Fleisch, also ein Nachkomme von ihm, nicht dem Tod überlassen wird. David hat das also vorhergesehen, ist ja im Alten Testament mehrfach auch prophezeit worden. Und das erklärt Petrus jetzt den Zuhörern. In euren Schriften, in euren heiligen Schriften, ist das, was jetzt hier passiert, was durch Jesus passiert ist und was jetzt hier passiert, vorhergesagt worden. Das sagt er aus Liebe zu den Menschen, damit diese Worte bei den Zuhörern auf fruchtbarem Boden, so wie wir es hier auf diesen schönen Bildern sehen, auf fruchtbarem Boden fallen. Dass Frucht entstehen kann aus diesen Worten. Darum argumentiert der Petrus hier an dieser Stelle so. Und dementsprechend ist dann auch die Reaktion der Zuhörer. Im Vers 37 steht, Petrus hatte jetzt also gepredigt, und dann steht, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Es ging ihnen durchs Herz. Sie haben also mit dem Herzen verstanden, da ist was jetzt in Bewegung, da ist was passiert, auch bei mir, das sie aber noch nicht richtig einordnen haben können. Mit dem Herzen haben sie es schon gespürt, aber mit dem Verstand haben sie das vielleicht noch nicht ordnen können. Was bedeutet das jetzt? Was heißt das jetzt für mich, wenn ich das spüre und erlebe? Was bedeutet das für mich? Und was haben sie getan an dieser Stelle? Sie haben das einzig Richtige getan. Sie haben gefragt. Sie haben gefragt, liebe Brüder, was sollen wir nun tun? Wenn man also etwas nicht versteht und man spürt aber, das betrifft mich irgendwie, dann soll man fragen. Hat es in der Schule schon immer geheißen. Auch bei meinen Teilnehmern sage ich ihnen das. Wenn ich irgendwas verwende, irgendein Wort oder irgendwas erkläre, was ihr nicht versteht, fragt. Dasselbe gilt für uns alle. Wenn wir was nicht verstehen, heute in der Predigt oder wo auch immer, fragt. Geht zu jemand, wo ihr Vertrauen habt, geht zu einem Ältesten oder wem auch immer. Fragt, fragt zumindest, wen ihr fragen könnt. Ihr werdet sicher Rat kriegen. Wenn wir nicht fragen und mit dieser Ungewissheit bleiben, ja, dann kann das keine Frucht bringen, dann kann das nicht wachsen in uns, wir haben es ja nicht verstanden. Das ist also Pfingsten und das ist auch unser Predigtthema. Pfingsten, der Geist der Liebe. Eine Liebe, die durchaus auch denken darf und denken soll. Wo wir den Verstand gebrauchen dürfen, wo wir den Verstand benutzen dürfen, um das auch zu verstehen, was hier und jetzt zu Pfingsten gerade auch erlebt worden ist von den Menschen, die das unmittelbar erlebt haben, aber auch von uns. Gott kann auch heute zu dir sprechen, zu deinem Herzen. Vielleicht bist du verwirrt momentan. Aber du kannst dir das erklären lassen. Und du wirst Menschen finden, die das in Worten erklären, dass du es verstehst. Das ist nur ein Aspekt, so haben wir es ja gesehen, ein Aspekt des Heiligen Geistes. Eine Gabe sozusagen des Geistes, zu denken, den Verstand zu gebrauchen, aus Liebe zu den Menschen. In Timotheus, zwei Verse, die Paulus an Timotheus schreibt, im zweiten Timotheus, also der zweite Brief, den er da schreibt, im ersten Kapitel, die Verse 6 und 7, da steht, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus schreibt also an Timotheus und in der Anrede schreibt er an meinen lieben Sohn Timotheus. Paulus schreibt also an meinen lieben Sohn Timotheus. Der Paulus, der zuerst die Christen verfolgt hat, schreibt jetzt an einen Christen, an meinen lieben Sohn. Man spürt da die Liebe, die Paulus zu Timotheus hat und die er nur haben kann aus dem Geist, den er empfangen hat. Und da schreibt er ihm also, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe, da haben wir es wieder, und der Besonnenheit. Besonnenheit und Verstand und Denken gehört für mich zusammen. Aber warum haben wir diesen Geist bekommen? Wir alle dürfen uns dessen gewiss sein. Im Vers 8 erklärt der Paulus dem Timotheus. Auch er sagt ihm hier einen Grund, nicht einfach nur so, es ist eben so, sondern er sagt, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Schäme dich nicht des Zeugnisses. Es geht also ums Zeugnis. Es geht darum, dass wir die Kraft, den Mut, die Liebe und auch die Besonnenheit benutzen als Zeugnis. Als Zeugnis für die Menschen, die rund um uns sind. Als Zeugnis für die Menschen, die Gott neben uns stellt. Das ist der Grund, den Paulus hier auch dem Timotheus so schreibt. Im Vers 14 sagt er dann noch, dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre, und jetzt wiederum, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Uns Mehrzahl gilt also auch für dich und mich. Dieser Geist wohnt in uns und mit diesem Geist dürfen wir uns dieses Gut, nämlich Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, bewahren. Liebe denkt. Ja, wir dürfen unser Denken, unseren Verstand benutzen. Wenn wir seinen Geist in uns spüren, wenn wir seine Liebe in uns spüren, dürfen wir diesen Geist benutzen. Es ist kein Widerspruch zwischen Liebe und Verstand, zwischen Liebe und Denken. Zwei Abschnitte noch aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen. Die Sprüche sind ja voll mit Worten zum Thema Verstand und Verstehen und auch Denken und so weiter. Ich möchte nur zwei Abschnitte lesen. Der erste aus Sprüche 2. Sprüche 2, die ersten 12 Verse. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, Weisheit, Einsicht, das hat was mit Denken zu tun, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Er lässt den Aufrichtigen gelingen, er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Er behütet die Rechttun und bewahrt den Weg seiner Frommen. Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten, dass du nicht geratest auf den Weg der Bösen, noch unter Leute, die Falsches reden. Salomo, übrigens ja der Sohn von David, beschreibt hier sehr ausführlich, dass die Weisheit, der Verstand, unser Denken uns vor dem Verderben bewahrt. Nutzen wir also dieses Denken auch dafür. Und in Sprüche 10 noch die Verse 18 bis 21, Sprüche 10, 18 bis 21. Falsche Lippen bergen Hass und wer verleumdet, ist ein Tor. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Des gerechten Zunge ist kostbares Silber, aber der gottlosen Verstand ist wie nichts. Des gerechten Lippen erquicken viele, aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben. Diese Verse zeigen mir, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Aber wer seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Wenn wir Worte verwenden, verwenden wir unser Denken, verwenden wir unseren Verstand und reden lieber nur so viele Worte, wie es eben der Salomo hier beschreibt. Lieber wenige Worte, die wie Silber sind, als Worte, die nicht aus der Weisheit heraus oder aus dem Denken herausgesprochen sind. So, und wenn du jetzt zum Schluss dir denkst, naja, was hat das mit mir zu tun, oder ich bin ja nicht so weise wie Petrus oder Paulus, oder wer auch immer, dann darfst du Jakobus 1, Vers 5 für dich in Anspruch nehmen. Das möchte ich uns zum Schluss jetzt noch mitgeben. Jakobus 1, Vers 5, da schreibt der Jakobus für dich und für mich. Wenn es aber jemanden unter euch, unter uns, an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir dürfen also, so wie wir es vorher schon gehört haben, wir dürfen bitten um Weisheit. Wir dürfen fragen nach Weisheit. Er wird nicht schimpfen. Er wird uns nicht schelten. Er wird uns Weisheit geben. So viel Weisheit, wie wir brauchen. So viel Weisheit, wie wir vertragen. Nicht mehr. Lassen wir diesen Geist der Liebe in uns wirken. Lassen wir diesen Geist, der zu Pfingsten ausgossen worden ist, auch in uns spüren. Das möchte ich jetzt am Schluss dieser Predigt tun, uns die Zeit geben, in aller Stille diesen Geist wirken zu lassen. Wir können mit unserem Herrn reden, wir können ihm danken dafür. Wir können ihn bitten, wenn wir das Gefühl haben, den Geist der Weisheit, so richtig habe ich es nicht verstanden. Wir dürfen ihn bitten. Wir dürfen auch laut beten. Und wir dürfen laut so beten, dass wir es auch verstehen. Ich möchte uns jetzt ein paar Augenblicke geben der Stille, des stillen Gebets, des lauten Gebets. Ich werde dann mit einem Gebet auch abschließen. Als Beistand, als Vertretung, als Anwalt. Auch wenn du jetzt nicht mehr leiblich unter uns bist, so dürfen wir dich doch durch deinen Geist spüren. Herr, hab Dank, dass du den nicht nur damals in Jerusalem ausgossen hast, sondern dass der bis heute in uns und unter uns wirkt, präsent ist, da ist, spürbar ist. Danke, Herr, dass du uns ja auch einen Auftrag gegeben hast hier in Wels und in dieser Welt. Ein Auftrag, dass dieser Geist auch durch uns spürbar, sichtbar wird, verstehbar wird für die Menschen, die du uns an die Seite stellst. Ja, Herr, so mag ich dich bitten, dass du uns den Blick schenkst für jene Menschen, die du uns an die Seite stellst, die neben uns sind, die vielleicht Fragen haben, dass wir mit dem Geist auch des Verstandes antworten können, aber auf jeden Fall mit dem Geist der Liebe. Ja, Herr, so kann Frucht entstehen. Und so können mehr Menschen auch noch diese Liebe in sich spüren. Ich möchte jetzt danken, Herr, für Pfingsten, für diese Gewissheit, für dieses dran denken, aber nicht nur dran denken, sondern auch für dieses Spüren und Erleben, deiner Nähe. Lass uns diese Nähe mitnehmen in diesen Tag, in die Woche, in unseren Alltag. Amen.